Herzlich willkommen zum vierten Teil meines Podcasts Kanal- und Leitungsbau. Mein Name ist Bert Bossler, ich bin wissenschaftlicher Leiter des IKT in Gelsenkirchen und dieser Podcast ist Teil meiner Vorlesungsreihe an den Universitäten in Hannover und in Bochum. Ja, und heute geht es nochmal um die offene Bauweise und dabei um besondere Arten von Baustoffen, also Boden, Bauteile, die so ein bisschen ja, besondere Beachtung verlangen im Vergleich zu dem, was man klassischerweise macht, was wir in den vorangegangenen Podcasts uns schon angeschaut haben. Ja, und zwar sind es drei Themen, die ich ansprechen möchte. Das sind zum einen beim Thema Boden die fließfähigen Verfüllstoffe. Wir haben ja uns bisher angeschaut, wenn man mit Sand, Kies, also mit klassischen Verfüllstoffen den Graben verfüllt, wie das aussieht. Aber man kann auch mit fließfähigen Verfüllstoffen arbeiten und das möchte ich als ersten Punkt heute anführen. Dann möchte ich bei den Rohren auf zwei Rohrtypen eingehen, die durchaus auch eine gewisse Besonderheit haben. Das sind einmal Stahlbetonrohre und das sind Kunststoffrohre. Da gibt es vom Werkstoffverhalten etwas, was man durchaus sich da etwas näher anschauen sollte, um das besser zu verstehen. Also heute drei Themen, fließfähige Verfüllstoffe, Stahlbetonrohre und Kunststoffrohre. Und das für die offene Bauweise, also für die Verlegung im Graben. Ja, und beginnen möchte ich dann mit den fließfähigen Verfüllstoffen. Man sagt dazu auch zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllstoffe. Das ist ein sehr langer Name, abgekürzt ZFSV. Und wie der Name das schon sagt, was erwartet man? Man erwartet, dass man eben zeitweise fließfähiges Material hat und das hat große Vorteile. Das bedeutet nämlich, dass man in engen Gräben, und wir haben ja gesagt, in der Stadt sind die Gräben sehr, sehr eng durchaus. Der Platzbedarf ist da natürlich immens in der Stadt. Das heißt, man muss sich irgendwo noch dazwischen mogeln, möglicherweise mit seiner Kanalbaumaßnahme. Irgendwie schauen, dass man mit möglichst wenig Verkehrssicherung, Anforderungen da klarkommt, nicht die ganze Straße sperrt und das heißt in engen Gräben baut. Man hat vielleicht auch kreuzende Leitungen, da ist ja sehr viel unter der Erde verlegt. Und man möchte dennoch natürlich die Leitung gut betten. Und das ist nicht so leicht, denn man muss ja mit Verdichtungsgerät normalerweise da rein. Wir hatten uns ja schon angeschaut, dass gerade das statische System eine sehr gleichmäßige Bettung in der Leitungszone fordert. Der Boden hat ja eine stützende Wirkung, er muss das Rohr auch auflagern. Und wenn wir da nicht viel Platz haben, dann kommen wir mit dem Verdichtungsgerät da einfach nicht mehr rein. Und eine Möglichkeit, das zu lösen, das sind eben diese fließfähigen Verfüllstoffe. Und die sind zeitweise fließfähig, das heißt, wir füllen die ein. Das Material umschließt die Leitung und ja, härtet dann nach einigen Stunden aus. Wird aber nicht so hart, dass man nicht später noch an die Leitung rankommt. Wir müssen ja zum Beispiel auch noch Anschlüsse setzen. Und deswegen zeitweise fließfähig, dann härtet das aus und man kann sagen, das Ganze durchläuft eigentlich drei Phasen. Die erste Phase ist die, dass das Material eben fließfähig ist, die Leitung umhüllen kann. Die zweite Phase ist die, dass das Material aushärtet, dass das Ganze auch wieder begehbar und überbaubar ist, dass man eben auch weiterbauen kann. Man will ja auch den gesamten Graben noch verfüllen, also auch die Hauptverfüllung darüber zum Beispiel noch einbringen. Und die dritte Phase ist, dass das Ganze natürlich über die Zeit noch nachhärten kann. Beim Nachhärten ist ein ganz wichtiger Punkt. Es sollte nicht so stark nachhärten, dass es danach wie Beton im Prinzip hart ist und man gar nicht mehr in die Leitung rankommt, sondern es sollte eben noch wieder aushubfähig sein. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Materialien in der Regel aus vier Komponenten bestehen. Das ist einmal natürlich der Boden. Vorzugsweise nimmt man sogar den Aushubboden. Dann Wasser. Das Ganze ist ja fließfähig. Das dritte ist dann, dass ein Bindemittel in der Regel dazugegeben wird. Das kann Zement, Kalk sein. Und das vierte, das ist dann ein Material, das diese Fließfähigkeit verbessert. Das ist in der Regel ein Bentonit, ein Tonmineral, mit dem insbesondere beim Einfüllen ein möglichst gleichmäßiges, fließfähiges Material entsteht, das auch eine stützende Wirkung gerade für die Grabenwände dort erzeugt. Ja, also das sind so die vier Hauptkomponenten und das Material selber, wenn das dann eingefüllt wird, hat natürlich die Aufgabe, nicht nur das Rohr zu umschließen, sondern möglicherweise auch den Graben mit zu stützen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion an dieser Stelle. Ja, wann spricht man denn von solchen zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllstoffen? Wie der Name schon sagt, kann man hier auch Kernanforderungen stellen. Wir haben das auch mal in einem Warentest am IKT gemacht und da haben sich vier K.O.-Kriterien rausgestellt, bei denen man sagt, also wenn eins von diesen nicht erfüllt ist, gar nicht erfüllt ist, dann kann man eigentlich nicht mehr von einem zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoff, einem ZFSV, sprechen. Und das erste ist eben natürlich die Fließfähigkeit. Ein Sandkies ist eben kein ZFSV, selbst wenn er ansonsten natürlich ganz toll das Material, das Rohr bettet, aber es muss fließfähig sein, nur dann gilt es eben auch als fließfähiger Verfüllstoff. Das zweite Kriterium, was sehr wichtig ist, es muss überbaubar sein, also es muss nach einiger Zeit wieder so aushärten, das Material, dass man eben darüber weiterbauen kann. Es muss also eine Festigkeit gegeben sein oder zumindest eine Steifigkeit. Wir kennen das ja aus dem Straßenbau. IV2, der Verformungsmodul, der sollte größer als 45 Meganewton pro Quadratmeter sein. Und das in einer absehbaren Zeit. In der Regel sagt man also maximal nach 28 Tagen muss das dann auch erreicht sein. Ja, das dritte Kriterium, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, im Prinzip über die Nutzungsdauer, das ist dann die Frage natürlich, kommen wir in die Leitung rein, also die Wiederaushubfähigkeit. Man kann sonst eben auch nicht von einem Verfüllbaustoff im Kanalbau sprechen, wenn das nicht wiederaushubfähig ist, wenn man eben nicht später auch nochmal Anschlüsse setzen kann und an die Leitung reinkommt. Also Wiederaushubfähigkeit, auch da gibt es Obergrenzen. In der Regel sagt man, was die Festigkeit angeht, also 0,5 Newton pro Quadratmillimeter, das ist so ein Wert. Wenn der nicht überschritten wird, dann geht man davon aus, dass man noch mit einigermaßen leichtem Gerät das Ganze noch ausbauen kann. Ja, und das vierte Kriterium, das ist die Wiederverwertbarkeit. Denn wenn wir was wieder ausheben, dann wollen wir natürlich das Material auch angemessen entsorgen können. Und das bedeutet, dass hier nach Möglichkeit dann eben auch die entsprechenden Entsorgungsklassen erfüllt sind. Auf gar keinen Fall, dass das eine Deponieklasse wird, sondern dass es eben noch zugeordnet werden kann zu Zuordnungswerten, so im Bereich Z0, Z1. Das wäre schon durchaus anzustreben. Also vier Kriterien. Wann haben wir ein ZFSV, wenn das Ganze fließfähig ist, wenn es dann auch überbaubar ist. Also die nächste Phase, wenn es dann in der Phase der Nacherhärtung nicht zu fest wird, also wieder aushubfähig ist. Und das vierte, das, was wir rausholen, das muss auch wiederverwertbar sein. Wie sieht das dann auf der Baustelle aus? Nun, in der Regel wird das Material in einem Werk angemischt und dann mit einem Fahrmischer zur Baustelle gebracht und dort in den Graben hinein geschüttet. Also da ist ganz wichtig, dass natürlich die Fallhöhe des Materials nicht zu groß ist, dann würde sich das Material leichter entmischen, sondern dass so mit 1-2 Meter Abstand auf jeden Fall zur Oberfläche, auf die man auffüllt, das Material in den Graben gefüllt wird. Dann soll das Material eben gleichmäßig die Leitung umschließen und was man dann auch schon macht, wenn das eben auch eine stützende Wirkung hat, dieses Material, dass man unter Umständen den Verbau auch schon mitzieht, sodass das Material wirklich gegen den anstehenden Boden fließt. In der Regel ist es so, dass das Material einige Stunden nach dem Einfüllen im Prinzip diesen Boden stützen soll, dass also der Verbau erst einige Stunden nachdem verfüllt wurde, gezogen wird. Da gibt es dann entsprechende Empfehlungen auch seitens der Hersteller. Das kann von Minuten bis zu Stunden gehen, wann die Verbaudielen gezogen werden sollen. Und dann wird gezogen, das Material ist noch fließfähig genug, dass es in diese Hohlräume, die dort in der Verbauspur existieren, noch reinfließen kann. Und es stützt dann den anstehenden Boden. Ja, ganz wichtig natürlich, was ist ein großer Unterschied zur klassischen Bauweise mit Sandkies? Worauf muss man natürlich achten, wenn man mit flüssigen Materialien arbeitet und diese in den Graben einfüllt, diese auch die gesamte Leitung umschließen? Was haben wir bei flüssigen Stoffen? Wir haben natürlich Auftrieb. Und Auftrieb bedeutet, dass die Leitung nach oben gedrückt wird und wir das natürlich verhindern müssen. Die Leitung soll ja in der ursprünglichen Gradiente mit dem auch angestrebten Gefälle genau liegen bleiben. Und das heißt, wir müssen eine Auftriebssicherung reinbringen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da im Graben machen kann. Man kann im Prinzip an einigen Stellen, so alle paar Meter, mal schweres Material auflegen auf die Leitung. Das sind dann sogenannte Haltebänke. Da wird quasi ein Bodenkörper auf die Leitung gesetzt. Das ist in der Regel das gleiche Material, was man auch flüssig einfüllt, nur dann eben in einer anderen Konsistenz. Als plastisches Material wird das dann als Haltebank in einigen Abschnitten aufgebracht und dazwischen wird dann das flüssige Material eingefüllt. Was man auch machen kann, man kann natürlich versuchen, wirklich so Querträger über die Leitung zu legen und diese zum Beispiel gegen den Verbau verspannen. Und das macht man häufig mit Holzbalken und hält dadurch die Leitung dann unten. Eine andere Möglichkeit ist, dass man im Prinzip von oben, also an der Grabenoberfläche quasi oben, dort Stützen nach unten absenkt, die die Leitung unten halten sollen und dann diese Stützen mit Gegengewichten an der Oberfläche im Prinzip hält, sodass also diese Stütze sich, wenn sie nach oben gehen würde, im Prinzip gegen diese Gegengewichte, die an der Oberfläche lagern, dort abstützt. Ja, das ist also ein ganz wichtiges Thema, Auftriebssicherung. Das ist auch das Besondere im Bauverfahren, sodass also eine Firma wirklich wissen muss, wie sie eine Auftriebssicherung einbringt, wie sie damit umgeht. Das unterscheidet diese Bauweise auch sehr stark eben von der Bauweise mit klassischen Materialien, mit Sandkiesgemischen. Worauf man auch achten muss in der Bauweise ist natürlich, das Material fließt halt und wenn dann irgendwo eine Lücke ist, also Material weiter fließen kann, sei es durch einen offenen Anschlussstutzen zum Beispiel, den man nicht abgedeckelt hat, fließt es in die Leitung hinein, das wäre denkbar, oder es fließt eben zu den Seiten irgendwo noch weiter, weil da der Verbau nicht richtig abgeriegelt ist. Flüssigboden in dem Sinne verzeiht da keine Fehler, der fließt dann dahin und man wird der Sache dann auch so schnell nicht her, da können also direkt einige Kubikmeter natürlich verschwinden. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und eben auch entsprechend abschotten. Das kann also zum Beispiel auch ein Querschutt sein, wenn man abschnittsweise bauen will. Das ist recht wichtig, denn wenn man abschnittsweise bauen möchte, dann bedeutet das eben, in einem Bereich steht flüssiger Verfüllstoff und in dem anderen Bereich noch nicht. Und dazwischen haben wir natürlich dann den Druck des Verfüllstoffes auf einen Querschott zum Beispiel. Das kann plastisches Material sein, das man dazwischen lagert als Haltebank und das eben auch dann abschnittsweise das Material zurückhält. Ja, bei höherer, wenn man höher verfüllt, dann geht es natürlich nicht mehr mit solchen Haltebänken. Die müssen dann sehr breit und sehr hoch sein. Dann kommen möglicherweise auch zum Beispiel Stahlplatten zum Einsatz. Bei der Lieferung ist wichtig, dass man wirklich den Lieferschein auch kontrolliert, genau schaut, ob die Zusammensetzung auch mit dem übereinstimmt, was da vorher auch angeboten wurde. Das betrifft insbesondere das Bodenmaterial. Also das Management dieses Bodenmaterials im Zulieferwerk ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben da durchaus schon Dinge erlebt, dass also Material, was wirklich ungeeignet ist, eigentlich für den Einsatz auf der Baustelle dort eingesetzt wurde. Das ist eine hohe Verantwortung auch beim Werk, was das Bodenmaterial angeht. Da wird ja auch dann mit Recyclingmaterial gearbeitet, eben mit Aushubmaterial, egal wo es herkommt. Das ist also eine ganz wichtige Anforderung und da muss man auch sagen, da muss man schon wissen, dass das Werk auch entsprechend mit anständigen Böden da arbeitet. Das zweite ist dann, dass das Material, wenn es auf die Baustelle geliefert wird, auch am Fahrmischer kontrolliert werden sollte. Das heißt, man sollte sich zumindest mal anschauen, wie sieht die Konsistenz aus. Also das Ausbreitmaß, wie breitet sich das aus? So ähnlich wie man das auch bei Beton macht bei einer Prüfung. Das heißt, dass man mal schaut auf so einem Schlagteller, wenn man da mal zwei, dreimal runterschlägt, wie breitet sich das Material denn aus? Und da kann man dann die Konsistenz daraus ableiten. Und die sollte natürlich sehr fließfähig sein in diesem Zustand. Das heißt, das Material sollte nicht zu stark zusammenhaften, sodass es sich dann nachher dann nicht gleichmäßig um die Leitung herum ausbreiten kann. Also eine gute fließfähige Konsistenz ist ganz wichtig. Ja, auch Würfelproben zu nehmen, um zum Beispiel dann, wenn die Baumaßnahme schon abgeschlossen ist, trotzdem verfolgen zu können, wie denn das Nachhärten aussieht. Also die zeitabhängige Festigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann das natürlich dann eben nicht mehr ändern, das Material ist schon im Graben, aber trotzdem die Qualität mitverfolgen und dann natürlich auch irgendwo zuordnen, ist das später leicht wieder aushubfähig oder gibt es da vielleicht auch Schwierigkeiten, was man natürlich nicht hofft. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist auch sehr schwer, das wirklich einzustellen. Wir haben da in Warentests auch gesehen, dass es durchaus einen Zielkonflikt geben kann zwischen einer schnellen Überbaubarkeit, das wünscht man sich ja, das Material soll ja schnell auch so weit verfestigen, dass man weiterbauen kann, und auf der anderen Seite einer geringen Nacherhärtung, also der Wiederaushubfähigkeit. Das kann durchaus ein Zielkonflikt sein. Einige Hersteller kriegen das sehr gut hin, also das Material schnell überbaubar ist, aber trotzdem nicht sehr schnell nachhärtet, aber das ist eben nicht unbedingt garantiert. Also auch hier, Prüfungen sind da immer eine ganz gute Sache, schon als Erst- und Eignungsprüfung auch von vornherein, dass der Hersteller erstmal nachweist, dass das Material das überhaupt leisten kann von der Festigkeitsentwicklung, was man da sich wünscht. Ja, bleibt noch die Frage, wo setzt man das Material denn bestmöglich ein? Verfüllt man den gesamten Leitungsgraben oder vielleicht nur einzelne Zonen? Also das Rohr, haben wir ja schon gesagt, wird sehr stark natürlich statisch beansprucht oder die Wechselwirkung mit dem Boden ist sehr stark im Bereich der Leitungszone, also unter dem Rohr, bis zu 30 cm da drüben und neben dem Rohr. Das muss sehr gut verdichtet sein. Da haben wir gesagt, von der Statik her, das Material gerade in der Seitenverfüllung neben dem Rohr, das trägt ja die Last, die von oben kommt, mit. Und je besser das natürlich verdichtet ist, umso mehr Lasten können dann abgetragen werden. Auch unter dem Rohr muss ein gutes Auflager bestehen, sodass die Lasten gleichmäßig abgeleitet werden können und es nicht zu hohen Biegespannungen in der Sohle des Rohres kommt. Also die Leitungszone ist so ein Bereich, wo es sich wirklich lohnt, flüssige Verfüllstoffe einzusetzen. Das ist auch das, wo es wirklich also wirtschaftlich einfach sinnvoll ist, in dem Bereich die Leitungszone so auszubilden. Was die Hauptverfüllung angeht, da muss man sagen, das kann natürlich sein, wenn das eine sehr tiefe Leitung ist, dass man da dann darauf verzichtet, das mit flüssigen Stoffen zu machen. Das ist ja auch für den Leitungsbau selber nicht so entscheidend, wie gut da verdichtet wurde. Das ist eher eine Frage des Straßenbaus dann später, dass das Material dann eben im oberen Bereich dann auch die Anforderungen erfüllt an den Straßenbau, also den notwendigen Verformungsmodul. Wenn der Leitungsgraben nicht so tief ist, also gerade wenn wir so an den Gehwegbereich und an die Versorgungsleitungen denken, da muss man sagen, da wird man jetzt nicht 30 cm nur dann diese Leitungszone da verfüllen und dann den oberen Bereich, die letzten 20, 30, 40 cm müssen dann mit einem anderen Material gemacht werden. Da kann es durchaus sein, dass man dann den gesamten Leitungsgraben direkt mit den flüssigen Materialien verfüllt, weil es einfach ein Bearbeitungsschritt ist. Eine Besonderheit vielleicht noch bei Großrohren, also sehr große Rohre, wenn sie 2 Meter Durchmesser Rohr haben, da ist die Leitungszone dann natürlich auch 2 Meter plus Auflagerbereich im unteren Bereich und nochmal die 30 Zentimeter über dem Rohr. Das ist natürlich schon eine Menge Volumen. Wenn da die gesamte Seitenverfüllung mit flüssigem Material verfüllt werden soll, da kann es durchaus sein, dass man dann sagt, dann machen wir gerade den Auflagerbereich, also die Zirkelverfüllung oder Auflagerverfüllung, das machen wir mit flüssigen Stoffen, aber darüber geht es dann direkt schon mit der normalen Hauptverfüllung, mit dem Verfüllmaterial wieder weiter. Ja, was man sagen muss zum statischen Verhalten, wo ist es besonders günstig, wo macht das von der Statik her besonders viel aus, wenn man mit flüssigen Verfüllstoffen arbeitet? Das ist insbesondere der Auflagerbereich. Wir haben gesagt, das Rohr sollte wie in einer Auflagerschale im Boden liegen, also wie in so einem Eierbecher, schön gleichmäßig aufliegen. Und gerade das ist unheimlich schwer herzustellen, wenn man mit einem klassischen Sand-Kies-Gemisch arbeitet. Da mit einem Handstampfer von den Seiten wirklich genau diesen Auflagerwinkel gut herzuverdichten, gerade in einem engen, schmalen Graben, ist sehr, sehr schwer. Und da hilft es wirklich, wenn man mit flüssigem Material arbeitet, das fließt dann schön in diesen Zwickelbereich, also diesen Bereich unter dem Rohr, der dieses Auflager ausbilden soll, hinein. Und das haben wir auch in Versuchen in einem Forschungsprojekt auch schön nachweisen können. Da haben wir mit Druckmessfolien mal wirklich diesen Auflagerbereich gemessen, welche Spannungen da auf die Rohre zukommen. Und da konnte man sehr deutlich sehen, die flüssigen Stoffe sorgen dafür eine sehr gleichmäßige Bettung, während eben Kies, Sand und andere körnige Verfüllstoffe da durchaus auch zu Lastkonzentrationen führen. Die sind in der Statik auch angesetzt. Man kann da mit sehr kleinen Auflagerwinkeln auch rechnen. Aber wenn man halt ein bisschen größere Auflagerwinkel ansetzen möchte, die dann eben auch günstigere Rohre dann entsprechend als Einsatz möglich machen, dann muss man eben vielleicht doch mit flüssigen Verfüllstoffen arbeiten, damit das dann zuverlässig, gleichmäßig auch klappt. Ja, soweit zu den flüssigen Verfüllstoffen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, flüssig ZFSV, zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllstoffe haben wir dann, wenn das Ganze eben fließfähig ist beim Einbau, dann schnell überbaubar ist, dann aber auch nicht zu stark nachhärtet. Das heißt, wir brauchen Wiederaushubfähigkeit des Materials dann auch über die gesamte Nutzungsdauer und das soll noch wiederverwertbar sein, wenn wir es rausholen. Das ist ganz wichtig, Einsatzbereich Leitungszone und von der Qualitätssicherung eben von den Lieferscheinen über Konsistenzmessungen bis auch hin zur Eignungsprüfung des Materials einfach mal drauf achten. Ja, soweit zu den flüssigen Verfüllstoffen. Das ist schon ein ganz wichtiges neues Gebiet. Auch eine echte Innovation, muss man sagen, in der offenen Bauweise, die wirklich da auch die Bauweise, das, was die Unternehmen machen, verändert und natürlich auch Möglichkeiten schafft. Denn wenn man sehr eng bauen kann, auch übereinander zum Beispiel Rohre nebeneinander enger verlegen kann, dann bietet das natürlich auch wirtschaftliche Vorteile. So, kommen wir zum nächsten Thema, wir haben ja gesagt, das ist einmal der Boden, das haben wir jetzt gerade behandelt. Jetzt kommen wir mal auf 2 Rohrtypen, nämlich Stahlbetonrohre und Kunststoffrohre und gerade auch Großrohre. Das möchte ich mir nochmal näher anschauen. Da müssen wir nämlich auch vom Werkstoffverhalten ganz besonders drauf schauen, wie diese wirken. Und wir haben ja gesagt, wenn wir Rohre verlegen in offener Bauweise, dann gibt es 3 Nachweise. Das eine ist der Spannungsnachweis, das heißt, das Rohr sollte die Spannungen aufnehmen können, ansonsten reißt es eben, wenn die Spannungen zu hoch werden. Das zweite ist der Verformungsnachweis, sie sollen sich nicht zu stark verformen, damit die Gebrauchstauglichkeit eben auch gegeben ist, dass die Verbindungen noch dicht sind, dass genügend eben auch durchfließen kann, dass der Querschnitt groß genug ist. Und das dritte war der Stabilitätsnachweis, unter gleichförmigen äußeren Lasten soll das Ganze nicht beulen, also nicht wegknicken im Prinzip, so wie es bei einem Stab, also es soll eben stabil sein. Ja, und da muss man eben genau schauen, nämlich beim Spannungsnachweis, wenn es um Risse geht, da muss man bei den Stahlbetonrohren etwas anders interpretieren, als das bei Rohren der Fall ist, die einfach reißen und dann große Klaffungen haben und dann eben entsprechend auch als Versagen dann gelten. Das ist bei Stahlbetonrohren nämlich durchaus normal, dass Rohre reißen. Das muss man ganz klar sagen. Stahlbeton, streng genommen, trägt ja nur, wenn er reißt, als Stahlbeton. Vorher trägt er ja als reiner Beton. Reißt der Beton, dann werden entsprechend Spannungen noch stärker auf den Stahl übertragen. Der Beton kann ja dann die Zugspannungen im Zugbereich nicht mehr aufnehmen. Das ist ja meistens bei Biegung, dass dann eine Platte oder jetzt eben ein Rohr wird gebogen. Und wenn wir jetzt überlegen, wir drücken von oben auf ein großes Stahlbetonrohr drauf, das sind ja Vertikallasten, dann gibt das, wenn wir oben in den Scheitel schauen, dann gibt das oben eine Biegung. Biegung insofern, wir haben außen Druckspannungen und im Inneren, also wenn wir von innen an den Scheitel des Rohres schauen, haben wir Innenzugspannung und dann gibt es irgendwann mal einen langen Riss entlang, also in Rohrlängsrichtung, einen langen Riss. Und dieser Riss entsteht eben durch die Zugspannungen an der Innenseite des Stahlbetonrohres. Ein Betonrohr wäre dann gebrochen und wäre kaputt. Ein Stahlbetonrohr reißt aber, damit eben dann im sogenannten Zustand 2 des Stahlbetonbaus dann die Spannungen vom Stahl voll übernommen werden können. Der Stahl trägt vorher natürlich auch schon ein bisschen mit, aber eben nicht alleine, da trägt der Beton auch noch mit. Reißt der Beton an der Innenseite in Längsrichtung die gesamte Länge des Rohres durch, dann bedeutet das, dass in Umfangsrichtung des Rohres, in Umfangsrichtung die Zugspannungen aus diesem Biegezug im Scheitel, dass diese Zugspannungen dann vom Stahl getragen werden. Was für Stahl ist denn da drin in so einem Stahlbetonrohr? Nun, wir haben jetzt schon gesehen, die Zugspannungen sind ja an der Innenseite im Scheitel und genauso natürlich unten, da würde ja das Gleiche passieren, in der Sohle würde auch an der Innenseite ein Riss entstehen. Das heißt, wir brauchen eine Bewehrung an der Innenseite und zwar im Scheitel und in der Sohle. Wenn wir jetzt aber das Rohr von oben drücken, stellen wir uns das nochmal vor, wir drücken von oben auf das Rohr, dann gibt es eben Zugspannungen an der Innenseite im Scheitel und an der Innenseite in der Sohle. Aber in den sogenannten Kämpferbereichen, also bei 90 Grad links und rechts, da gibt es natürlich Druckspannungen und die Zugspannungen aus dieser Biegung entstehen außen. Das bedeutet, wir brauchen da eigentlich außen eine Bewehrung. Und genauso baut man die Rohre auch, nur sie werden nicht positioniert und haben jetzt quasi nur an einigen Stellen Außen- und an einigen Stellen Innenbewehrung, sondern die Rohre sind ja eben rotationssymmetrisch, die kann man da beliebig einbauen. Das heißt, man zieht die Bewehrung komplett durch. Man zieht also eine Außenbewehrung außen komplett durch, als quasi Kreis, und eine Innenbewehrung zieht man innen durch. Jetzt sind das nicht einzelne Kreisringe, die hintereinander liegen, sondern das baut man als Wendelbewehrung. Das heißt, das ist eine Spirale, die einmal im äußeren Bereich durchläuft, ein Bewehrungskorb nennt man das, und dann nochmal ein Bewehrungskorb im inneren Bereich. Das hat den großen Vorteil, egal wie man das Rohr dreht, man hat immer Außenbewehrung und Innenbewehrung. An allen Stellen hat man das und je nachdem, ob es eben außen oder innen reißt, übernimmt dann die Außen- oder die Innenbewehrung, übernimmt dann diese Zugspannung. Diese Wendel, diese spiralförmige Bewehrung, die wird gehalten durch Längsstäbe. Das sind aber nur konstruktiv angebrachte Stäbe. Für Rohre in offener Bauweise haben die keine weitere Funktion, außer halt diese Wendel, diese Spirale als Korb zu halten. So wird das im Werk produziert und dann kann man die Rohre eben entsprechend fertigen, dass man diesen Bewehrungskorb in eine Schalung stellt, dann eine Innenschalung hat und zwischen Innenschalung und Außenschalung, da sind die beiden Bewehrungskörbe, also die Innen- und Außenbewehrung, und man füllt dann Beton ein. Das Ganze wird dann auch noch gerüttelt, verdichtet und entschalt. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. In der Vergangenheit, also wenn man sich ältere Rohre anschaut, dann sind die häufig so gefertigt worden, dass die Rohre nach diesem Einfallvorgang vergleichsweise sofort entschalt wurden. Sofort entschalt heißt wirklich, dass nach wenigen Minuten die Schalung bereits entfernt wurde und dieses Beton-Stahl-Etwas, was man da gefertigt hat, im Prinzip nur über die sogenannte Grünstandfestigkeit, also über das Zusammenhalten dieses viskosen Körpers, darüber gehalten wurde. Das Ganze sackte sogar so ein bisschen, sodass es passieren konnte, dass man sogenannte Bewehrungsschatten bekommt, dass also die spiralförmige Bewehrung, die Rohre wurden ja aufrecht gefertigt, die standen ja im Prinzip als Rohre aufrecht und dann sackt das Ganze so ein bisschen runter und dann, das bedeutet, dass es Bereiche gibt, in denen es keinen echten Kontakt mehr zwischen dem Stahl und dem Beton gibt. Das sind die sogenannten Bewehrungsschatten. Und das ist natürlich nicht gut, denn wenn da kein besonders guter Kontakt ist, bedeutet das, dass es kein guter Verbund ist später, wenn die Rohre dann ausgehärtet sind. Und kein Verbund heißt, dass der Stahl im Beton besser gleiten kann und das führt zu größeren Rissen, weitaus größeren Rissen, als wenn wir einen sehr guten Verbund haben. Das hat dazu geführt, dass man näher sich das angeschaut hat. Man will ja gerade bei einem Rohr, das zum Beispiel ein wässriges Medium, Abwasser oder Trinkwasser transportiert, will man natürlich keine großen Risse haben, denn das würde unmittelbar natürlich zum Angriff der Bewehrung durch das Medium führen, also Korrosion. Und vor diesem Hintergrund hat man natürlich überlegt, wie kann man die Rohre fertigen, sodass sie geringere Risse aufweisen. Und das bedeutet schlichtweg, sie müssen in der Schalung erhärten. Und heute gilt als in der Schalung erhärtet, wenn ein Rohr zumindest die ersten 24 Stunden in der Schalung steht und danach erst entschalt wird. In der Folge gibt es dann einen besseren Verbund. Und guter Verbund bedeutet, dass wenn es zu einem solchen Biegeriss kommt im Stahlbeton, also das Betonrohr reißt an der Innenseite, zum Beispiel im Scheitel reißt es oder in der Sohle reißt es, meistens zuerst in der Sohle, da haben wir ja die Lastkonzentration durch den relativ geringen Auflagerwinkel. Wir kriegen also einen Riss in der Sohle und an dieser Stelle werden die Zugspannungen alleine nur noch vom Stahl aufgenommen. Der Stahl überträgt dann über den Verbund die Zugspannung aber nach und nach wieder nach links und rechts auf den Beton. Und irgendwann sind die Zugspannungen im Beton wieder so groß, dass der Beton erneut reißt. Das führt dazu, dass, wenn wir große Lasten aufbringen, wir erst den ersten Riss bekommen und dann direkt den zweiten und dritten Riss neben dem ersten Riss parallel dazu. Ist das Rohr sehr gut gefertigt mit einem guten Verbund, dann werden wir nur einen kleinen Erstriss haben und aufgrund des guten Verbundes kann der Riss sich gar nicht so weit öffnen, denn der Stahl wird die Zugspannung sehr schnell wieder auf den Beton übertragen und dann gibt es den zweiten und dritten Riss parallel dazu und auch wieder als kleinen Riss. Haben wir einen schlechten Verbund, dann nimmt der Stahl ja sofort dann beim Reißen die Zugspannungen, kann sie aber nicht so schnell auf den Beton übertragen und es gibt eine längere Gleitzone, so könnte man das nennen, wo der Stahl also noch alleine die meisten Spannungen hat und der Beton einfach am Stahl entlang gleitet und den Riss immer weiter öffnet und nach größerer Distanz hat der Beton erst wieder Spannungen, die zu einem Reißen führen können. Das heißt, wenn überhaupt, dann bekommen wir in größerer Entfernung erst den zweiten und den dritten Riss. Schlussfolgerung für die Praxis. Wenn Sie in ein Stahlbetonrohr hineingehen, das unter Last steht, also das schon eingeerdet ist und da sind Erdlasten drauf, dann schauen Sie mal in die Sohle. Sofern das Rohr eben sauber ist, können Sie das ja machen. Da wäre, wenn, dann der erste Riss. Und wenn Sie das nicht können, schauen Sie in den Scheitel. Da kommt der zweite Riss. Und wenn wir im Scheitel einen Riss sehen, einen langen Riss, dann heißt das erstmal nur, dass das Rohr als Stahlbetonrohr trägt. Ist der Riss allerdings sehr groß und daneben sind auch keine weiteren Risse zu sehen, dann können Sie davon ausgehen, dass der Verbund eher schlecht ist. Das Rohr hat schlechten Verbund und deswegen gibt es einen großen Riss. Schauen Sie allerdings in den Scheitel und Sie sehen einen ganz kleinen Riss und man könnte sagen so weniger als 0,1, 0,2 mm. Rissbreite, das ist durchaus im Stahlbetonrohrbau ist das noch durchaus akzeptabel. Schauen wir also in den Scheitel und sehen einen ganz kleinen Riss, der die Länge nach durchgeht und in, ich sag's mal, 15, 20 cm Entfernung, also relativ nah daneben, kommt der nächste feine Riss. Dann wissen wir nur, das Rohr steht unter hohen Lasten, denn es trägt als Stahlbetonrohr, aber der Verbund scheint sehr gut zu sein. Es liegt also nicht am Stahlbetonrohr, dass da zwei oder drei Risse sind, sondern es liegt eher in erster Linie an den hohen Lasten. Das Rohr hat aber einen sehr guten Verbund, denn die Risse sind sehr, sehr klein. Also Fazit für Stahlbetonrohre, es ist besser, sie haben viele kleine Risse als wenige große Risse. Wenige große Risse deuten darauf hin, dass der Verbund schlecht ist, des Rohres. Viele kleine Risse deuten eher auf große Lasten hin. Das kann man auch prüfen. Wir haben insbesondere dieses spezielle Spannungsbild, was man bekommt, wenn ein Rohr unter äußerem Erddruck steht, also viele Normalspannungen hat. Da wird ja dieser Kreisring wird im Prinzip zusammengedrückt. Und wir haben gleichzeitig noch ungleichförmige Lasten, also mehr Vertikallast als Horizontallast und kriegen Biegung rein. Und dann eben diese Zugspannungen im Scheitel und in der Sohle an der Innenseite und im Kämpferbereich bei 90 Grad an der Außenseite. Das haben wir auch in Versuchen mal nachgebildet, wo wir Rohre mit Hydraulikpressen genau solchen Spannungszuständen unterzogen haben. Und das ist ganz spannend, dann kann man wirklich sehen, was Rohre tatsächlich unter so einer Erdlastsituation leisten und welches Rissverhalten sie dort aufweisen. Wenn man nur einen einfachen Shuttle-Druckversuch macht, das heißt einfach nur von oben auf die Rohre draufdrückt, da bekommt man in erster Linie Biegespannung rein, aber kaum Normalspannung, nur im Kämpferbereich Normalspannung, aber eben in Scheitel und Sohle nicht. Und dann sind diese Spannungsbilder einfach nicht repräsentativ. Also macht man das mit so einem zweiaxialen Test, man drückt also von oben und auch noch von der Seite und stellt dann dieses Pressenverhältnis genauso ein, wie eben auch das Erddruckverhältnis Spannung erzeugen würde, dann kann man ganz genau sehen, wie gut die Betonqualität ist. Und das ist ein Versuch, den wir auch im IKT entwickelt haben, um gerade die Qualität von Stahlbetonrohren wirklich unter tatsächlich zu erwartenden Bodenspannungen bewerten zu können. Ja, soweit zu den Stahlbetonrohren. Eine wichtige Schlussfolgerung für die Normung war dann, dass auch Mindestbewehrungen gefordert werden heute in Stahlbetonrohren. Das war früher nicht der Fall, muss man sagen. Also wenn Sie ältere Stahlbetonrohre sehen und dort auch sich Rissbilder anschauen, es kann sein, dass wirklich ein Bewehrungsgrad dort vorhanden ist, der sehr, sehr niedrig ist, weiter unter dem, was man normalerweise im Stahlbetonbau fordern würde als Mindestbewehrung. Das wurde aber geändert. Mittlerweile sind auch für Stahlbetonrohre Mindestbewehrungsgrade gefordert. Das heißt, es ist eine Bewehrung gefordert, die eben auch zu einer Rissbreitenbeschränkung von vornherein schon führt unter normalen Lasten. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um den Bewehrungsgrad, also nicht nur die Oberfläche des Stahls alleine. Viel Oberfläche erzeugt halt natürlich einen besseren Verbund, mehr Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton. Nicht nur die ist entscheidend, sondern natürlich auch, wie das Rohr gefertigt wurde. Und das war das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ein Rohr sofort entschalt wird, dann bedeutet das eben, dass man Bewährungsschatten bekommt, schlechten Verbund und dann eben dieses typische Rissverhalten für schlechten Verbund. Wird es in der Schalung erhärtet, es ist ein guter Verbund, haben wir dann noch einen Mindestbewährungsgrad, also auch noch viel Oberfläche, die Verbund haben kann, umso besser. Also gut fertigen und Mindestbewährungsgrad, dann hat man sehr guten Verbund und dann eben auch nur sehr kleine Risse, auch wenn es unter hohen Lasten mal viele sind. Ja, kommen wir zum dritten Thema. Also wir haben jetzt einmal ja über die Fließwegenverfüllstoffe gesprochen. So eine Abweichung zu der Standardbauweise, wie man sie bisher kannte. Dann über Stahlbetonrohre. Die haben ein besonderes Verhalten eben unter Zugspannung, was den Spannungsnachweis angeht. Sie ist ja ganz anders zu führen bei Stahlbeton, weil eben das Ganze reißen soll. Und dann haben wir als drittes auch noch die Kunststoffrohre. Und auch da sollten wir mal drüber sprechen, wie Kunststoffrohre sich im Erdreich verhalten und worauf wir da bei den Kunststoffrohren achten müssen. Also zum einen muss man sagen, also Kunststoff ist natürlich ein Werkstoff, der deutlich weicher ist als Stahlbeton oder eben auch Steinzeug. Das heißt, wir haben einen relativ geringen Elastizitätsmodul im Vergleich. Und bei eben durchaus dünnwandigen Rohren, wenn das also nicht riesen dicke Druckrohre sind, sondern recht dünnwandige Rohre, bedeutet das, wir haben auch relativ geringe Biegesteifigkeiten. Und zwar Biegesteifigkeiten in Querschnittsrichtung. Wir reden ja jetzt nicht über eine Biegung des Rohres in Längsrichtung, sondern wir erinnern uns, es geht immer darum, das Rohr ist im Graben verlegt und wir schauen auf diesen Querschnitt, also diesen Kreisring, der da im Graben drin liegt. Und dieser Kreisring, der ist eben bei einem Kunststoffrohr relativ weich. Das heißt, wenn wir von oben drauf drücken, verformt sich das Rohr. Der Vorteil wiederum ist, es verformt sich zwar, aber in der Regel reißt es noch nicht. Es gibt natürlich auch Strukturen, sehr filigrane Strukturen, die auch dann schon reißen würden, aber die meisten Rohre werden unter dieser Verformung nicht reißen. Das heißt, sie bleiben noch dicht und das Ganze bleibt auch noch betriebssicher, wenn die Verformungen nicht zu groß werden. Und diesen Verformungsnachweis muss man eben führen. Das heißt, es wird berechnet, wie groß die Verformungen in vertikaler Richtung voraussichtlich sind. Und wenn diese kleiner als 4 oder 6% sind, also die Durchmesseränderung, wenn wir von oben drauf drücken auf das Rohr, dann verringern wir ja den vertikalen Durchmesser, wenn wir von oben drauf drücken. Und das sollte nicht mehr als 4 bis 6% des Durchmessers sein. Ja, und das wird eben nachgewiesen in einer Berechnung. Da gibt es empirische Berechnungsformeln, die aus zum einen Versuchen abgeleitet wurden, aus Messungen auch vor Ort und natürlich auch Finite-Element-Rechnungen. Und dann hat man diese Werte abgeleitet und diese Berechnungsmodelle, die man heute auch in der Statik, in den statischen Richtlinien findet. Ja, und ein solches weiches Rohr zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass es eben weicher ist als der stützende Boden, der neben dem Rohr die Lasten auch nimmt, die vertikal auf den Rohrscheitel wirken. Und das heißt, die meisten Lasten gehen da in den Boden neben dem Rohr. Das Rohr selber entzieht sich ein wenig den Lasten. Allerdings einige Lasten vertikal werden noch auf das Rohr wirken und die führen eben zu dieser Verformung. Das Rohr stützt sich seitlich in der Seitenverfüllung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Drücken von oben auf das Rohr führt ja zu einer Ovalisierung. Und diese Ovalisierung bedeutet, dass das Rohr zu den Seiten ausweicht. Und dieses zu den Seiten ausweichen, das wird eben abgemindert dadurch, dass die Seitenverfüllung neben dem Rohr einen Bettungsreaktionsdruck erzeugt, der das Rohr quasi wieder so ein bisschen zurückdrückt oder hält von der Seite. Das ist so angenommen so eine Art parabelförmiger Druck. Das hängt so ein bisschen von der Verformungsfigur ab und der stützt das Rohr seitlich. Ja, und das war von der Statik her wichtig, dass man das einfach weiß. Die Seitenverfüllung spielt eine große Rolle. Sie soll die Vertikallasten stark nehmen, weil das weiche Kunststoffrohr kann das nicht so gut. Und sie soll auch noch seitlich das Rohr stützen. Das ist ganz wichtig, dass die Seitenverfüllung gut ausgeführt wird beim Bau mit Kunststoffrohren. Wenn die Rohre jetzt eingebaut wurden, dann kann man natürlich in der Abnahme mal schauen, wie groß sind denn die Verformungen. Das macht man. Bei einem begehbaren Rohr kann man sich vorstellen, da geht man durch, kann man im Zollstock messen, wie groß ist denn jetzt nun der vertikale Durchmesser und vielleicht auch wie groß ist der horizontale Durchmesser. Es lohnt sich immer beide zu messen. Und man vergleicht das dann mit den Bemessungswerten. Und wenn das dann noch im Rahmen der Bemessung in Ordnung ist, dann schließt man daraus gut, dann werden wohl die Bemessungsanforderungen beim Einbau eingehalten worden sein. Allerdings sollte man darauf achten, dass man sich immer die Verformungsfigur eines solchen Kunststoffrohres auch gesamt anschaut. Also es reicht nicht nur diesen Verformungswert, also vertikal stimmt der Durchmesser und horizontal stimmt der Durchmesser, diesen sich anzuschauen, sondern man muss immer auch auf die gesamte Querschnittsfigur schauen und diese auch bewerten. Warum ist das so? Man könnte doch sagen, ja mein Gott, ich habe jetzt vertikal das gemessen und wenn das jetzt genau der Durchmesser ist, den ich vertikal messe, dann muss doch alles in Ordnung sein. Und wenn ich dann horizontal auch nochmal messe, ja, also da haben wir wieder den Durchmesser, den Nenndurchmesser, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn Sie so ein Protokoll bekommen über eine Verformungsmessung, also nehmen Sie mal an, über die Länge, Sie haben jetzt hier so 50 bis 100 Meter Rohrleitung und alle paar Meter hat jemand horizontal und vertikal den Durchmesser gemessen. Sie schauen sich die Messwerte an und sagen auch, das liegt doch alles gut so in so einer Spannweite, die ungefähr dem Durchmesser entspricht. Vielleicht ein paar Prozent Abweichung, aber doch nie mehr als 4 oder 6%. Dann muss doch alles in Ordnung sein. Ja, Vorsicht, es gibt natürlich Verformungsfiguren beim Einbau, die davon abweichen können, was man angenommen hat. Denn diese Vertikal- und Horizontalmessung, dass man einfach nur den Durchmesser einmal von oben nach unten und einmal von links nach rechts misst, diese Messung hat natürlich die Annahme, dass sich das Rohr ovalisiert. Und ovalisiert heißt, das ist also wie so eine Ellipse, und zwar vertikal symmetrisch, schön gleichmäßig als Ellipse, dort im Graben liegt, wenn es verformt ist. Und für diese Figur sind natürlich diese beiden Kennwerte optimal, denn die größte Vertikalverformung haben wir halt in der Mitte senkrecht und die größte horizontal nach außen haben wir eben links und rechts und dann messen wir auch nochmal den Durchmesser. Liegt das Rohr aber nicht so, sondern anders verformt im Querschnitt, kann es durchaus sein, dass wir eigentlich gar nichts messen würden. Und das kann man sich leicht vorstellen. Wenn Sie jetzt diese Ellipse, die wir jetzt so flach in dem Rohrgraben liegen haben, in Gedanken, wenn Sie diese Ellipse ein wenig um 45 Grad drehen, stellen Sie sich mal vor, die würde so ein bisschen gedreht werden, rotieren, dann sind ja die Maximalverformungen jetzt unter 45 Grad. Das heißt, da haben wir von, wenn Sie so ein bisschen die so nach so rechts rum gedreht haben, dann haben wir im Endeffekt auf der rechten Seite bei 45 Grad haben wir dann die größten Verformungen, dieses Zusammendrücken und das Auseinander, wo die Ellipse auseinandergeht, ist eben auf der anderen Seite unter 45 Grad. Das Problem ist, in vertikaler Richtung und horizontaler Richtung liegt die Ellipse aber dann genau so, dass Sie genau den Durchmesser wieder messen können. Da haben wir nämlich keine Verformung. Und das bedeutet, so eine schräg liegende Ellipse würde bei einer Messung der vertikalen und horizontalen Verformung immer den Durchmesser bringen. Aber eigentlich ist das Ding verformt. Das ist so ein Klassiker. Sie haben eine Inspektion einer Leitung gemacht, haben eine TV-Aufnahme, sehen an den Verbindungen, da kann man das in der Regel recht gut sehen, da wird das Licht dann reflektiert, sehen dort, Mensch, das Ding ist doch verformt und liegt da irgendwo so schräg drin, dann mache ich doch mal eine Verformungsmessung, dann wird der Vertikal- und Horizontaldurchmesser gemessen und das Protokoll sagt, alles ist in Ordnung. Und Sie haben eigentlich kein Argument und der Hersteller sagt dann, oder die Baufirma sagt dann auch, ja, aber ist doch in Ordnung hier, das Protokoll zeigt doch, alles ist gut, da müssen Sie sich geirrt haben, das muss eine Verzerrung in der Kamera sein. Kann natürlich auch sein, aber da müssen Sie sagen, ja, das ist ja möglich, dass die Kennwerte eingehalten sind, aber die Kennwerte messen gar nicht das, denn eine schräge Ellipse, die liegt so, dass die Nulldurchgänge dann natürlich genau in vertikaler und horizontaler Richtung liegen. Es gibt auch sogar noch andere Fälle, und zwei möchte ich noch nennen, wo man sich wirklich vertun kann mit den Werten. Sie ziehen komplett durch eine Leitung durch und Sie messen überall einen ganz geringen Vertikaldurchmesser. Interessanterweise ist der Horizontaldurchmesser aber auch gering. Das kann schlichtweg sein, dass die Leitung kleiner ist als das, was Sie angenommen haben. Wann passiert sowas? Das passiert, wenn Sie zum Beispiel den Nenndurchmesser als Vergleichswert nehmen, aber der Innendurchmesser entspricht gar nicht dem Nenndurchmesser. Je nach Rohrtyp kann das sein. Sie müssen eben auch beim Hersteller genau schauen, welcher Innendurchmesser denn wirklich bei dem Rohr vorliegen sollte. Außerdem haben wir auch noch einen Normaldruck von außen. Es kann auch zu leichten Durchmesseränderungen noch kommen. Also da empfiehlt es sich auch immer, den Mittelwert zwischen Horizontal- und Vertikaldurchmesser, den man da gemessen hat, über die Länge, den anzusetzen als im Prinzip Ist-Durchmesser und mit dem dann zu vergleichen und nicht den Durchmesser als Vergleichswert zu nehmen. Ein anderer Punkt ist, wenn Sie ein Rohr dreiwellig verformen, eine Ellipse ist zweiwellig, also da haben Sie im Prinzip zwei maximal Verformungen, nämlich in der Sohle und im Scheitel, aber Sie können auch dreiwellig verformen, das ist dann so eine Herzform. Wenn Sie so eine Herzform als Verformungsfigur haben, dann haben Sie immer genau das Maximum auf der einen Seite, liegt dem Minimum auf der anderen Seite gegenüber und das ist eine ganz verrückte Situation. Dann haben Sie, egal wie Sie da den Durchmesser messen, Sie messen immer den Durchmesser, denn die Verformungen gleichen sich immer genau an den gegenüberliegenden Seiten aus. Solche Verformungsfiguren können Sie eigentlich nur erkennen, wenn Sie mit einem rotierenden Laser von einem Fixpunkt aus wirklich kreisförmig rummessen und dann die Verformungsfigur aufmalen. Wenn Sie das mit einer Durchmessermessung machen, gleichen sich die gegenüberliegenden Verformungen aus und Sie messen eigentlich gar keine Verformung bei einer rein so herzförmigen Verformung oder dreiwelligen Verformung. In der Praxis ist es so, Verformungsfiguren können sich überlagern, dass Sie von diesen Effekten in einer Verformung alles drin haben. Das könnten Sie auch auseinanderrechnen. kann man machen, da kann man Fourier-Reihenanalysen machen und dann wirklich diese verschiedenen Wellen rausrechnen, aber so weit wollen wir es hier wahrscheinlich nicht treiben. Also so wild ist es ja auch nicht, denn bei den Verformungen passiert ja nicht viel. Die Rohre sind ja in der Regel noch weiterhin dicht und auch betriebssicher. Es geht ja nur darum, dass man wissen will, ist das noch im Rahmen der Bemessung der Standsicherheit? Also ist das Rohr gut gebettet, so wie wir das in der Bemessung angesetzt haben, oder hat es sich ganz anders verformt und auch stark verformt, dass wir von der schlechten Bettung ausgehen müssen? Das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich stellen. Und deswegen für die Praxis ganz einfach die Empfehlung: Schauen Sie sich die TV-Bilder ganz genau an oder wenn Sie reingehen, machen Sie Fotos und bewerten Sie erstmal Verformungen, die Sie sehen, rein optisch, ob das abweicht von dem, was man üblicherweise an elliptischer Verformung bei einem Kunststoffrohr erwarten würde. Und der zweite Punkt ist dann, das, was Sie gesehen haben, versuchen Sie das dann auch noch mit Messungen zu quantifizieren. Das heißt, dann kann man auch noch eine Messung machen, wenn man sagt, das ist jetzt hier ganz schräg, das sieht entweder sehr groß aus, sehr große Verformung, oder es sind ganz seltsame lokale Beulen, da ist irgendwo noch ein, hat vielleicht einen anderen Balken reingelegt oder irgendwas drin vergessen im Rohrleitungsgraben und deswegen haben die Rohre sich stark verformt. Also solche Dinge, dokumentieren Sie die und anschließend quantifizieren Sie das mit einer Messung. Das reine Messen des Durchmessers kann, wenn Sie keine weiteren Informationen haben, kann zu vielen Interpretationen führen. Sind Sie mit der Kamera durchgefahren, haben aber nichts Aufregendes gesehen und sagen, das sieht ja alles ganz gut aus, und zur Bestätigung machen Sie dann nochmal eine Verformungsmessung, dann können Sie auch davon ausgehen, das Ganze ist in Ordnung. Also immer beides zusammen, optische Inspektion plus vielleicht eine ergänzende Verformungsmessung, wenn man Anhaltspunkte für ungewöhnliche Verformung hat. Das ist sinnvoll. Ja, soweit der kleine Überblick zu Themen, die ein bisschen vom Standard abweichen, also von dem Standardrohr und dann entsprechendem Verfüllmaterial. Wir haben uns die fließfähigen Verfüllstoffe angeschaut, die ZFSV, die zeitweise fließfähigen selbstverdichtenden Verfüllstoffe. Haben auch gesagt, dass diese Kriterien, und das waren ja vier, unbedingt eingehalten sein müssen, damit das auch als ein solcher Baustoff für den Kanalbau gilt. Das heißt, es muss fließfähig sein, es muss überbaubar sein, dann anschließend später wieder aushubfähig und zum Schluss natürlich auch wiederverwertbar sein. Das war ganz wichtig. Dann haben wir bei den Stahlbetonrohren gesehen, natürlich reißt Stahlbeton, das gehört zum Werkstoff dazu, aber wenn der Verbund gut ist, das heißt, das wurde zum Beispiel in der Schalung erhärtet und auch der Stahlquerschnitt reicht aus, die Mindestbewehrung wurde eingehalten, dann werden wir auch unter hohen Lasten nur sehr kleine Risse kriegen, vielleicht viele, aber kleine Risse. Ist der Verbund schlecht, dann kann auch mal ein einzelner sehr großer Riss auftreten, auch bereits schon unter geringen Lasten. Kann man also entsprechend auch einordnen. Und als drittes haben wir uns die Kunststoffrohre angeschaut und da eben auch die Verformung. Und 4-6% ist durchaus normal. Man nimmt an, dass das wie so eine Ellipse sich schön gleichförmig verformt, sich abstützt in der Seitenverfüllung, die ist sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend können wir dort auch beruhigt sein, wenn diese Bemessungswerte eingehalten sind. Allerdings, man sollte sich immer optisch die Rohrleitung anschauen, wie stark ist die verformt, wie sieht das Ganze aus und das dann mit Messwerten untermauern und nicht sich blind nur auf Messwerte verlassen, denn Messwerte können auch manchmal, wenn man andere Verformungen hat als die, die man eigentlich erwartet hat, auch fehlinterpretiert werden. Ja, soweit der Überblick zu diesen Sonderthemen. Vielen Dank.